Wow! So gut, so talentierte Leute in der Kirche zu haben. Hey, ich habe jetzt das Privileg, das Vorrecht, euch unseren heutigen Guest-Speaker vorzustellen. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Keine Ahnung, wer er ist. Ich habe ihn gebeten, er soll mir so ein paar Angaben über ihn schicken. Aber etwas, was ich weiss, ich habe schon von ganz vielen Leuten sehr viel Gutes über ihn gehört. Und das ist einmal so, dann freue ich mich richtig. Wenn deine Freunde oder auch nicht deine Freunde von dir sagen, dass du ein genialer Mann oder eine geniale Frau bist, das ist schon mal sehr cool. Und darum freue ich mich riesig, dass er heute Abend da ist. Er ist 29 Jahre jung, verheiratet. 2 Kinder, ein Bub und ein Mädchen. Er wohnt in der Nähe von Winterthur. Fragt mich nicht, wie das Kaff heisst. Adolf, er wird es euch nachher vielleicht sagen. Genau, und er ist heute Abend da, um zu uns zu reden. Und es ist mir eine riesige Freude. Begrüßen wir ihn mit einem herzlichen Applaus, den Manuel Leiser. Come on! Adelfingen oder Eidelfingen?
Andelfingen.
Andelfingen.
Sag mal alle Andelfingen. Andelfingen.
Hat irgendjemand einen Plan, wo das ist?
Ja. Danke, danke, danke als Zehntand. Merci.
So gut. Hey, ich habe gelesen, du, hast, du wohnst so etwas speziell. Erzähl doch ganz kurz. Ich meine, du bist geheiratet, du hast Kinder und dann lese ich so, du wohnst in einer WG.
Das ist crazy, ja. Ich wohne mit 2 Ehefrauen unter einem Dach. Hey. Jungs, das ist der Wahnsinn. Nur eine ist mir.
Ah, nur eine? Ah, okay, alles gut. Und du bist sportlich. Was machst du so in deiner Freizeit?
Sportlich, ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ich spiele ein bisschen Squash, aber jetzt ist meine Zeit. Hey, meine, wem seine Season ist der Sommer?
Come on, Sommer!
Das kennen wir da nicht so, oder?
Sommer. Wir sind da im Bündnerland,
weißt du? Mann, ihr habt Sonne, ihr habt Nebel, oder? Das ja, ist der Ort da.
Schnee ja, und Powder und...
Halleluja. Nein, das ist wirklich der Wahnsinn, ey. Das ist wirklich crazy. Ihr habt immer schöneres Wetter als wir. Ey. Und yes, ich liebe den Sommer, weil ich bin immer am Wasser, auf dem Wasser, im Wasser. Jetzt bin ich gerade dran, mein Surfbrett am Motorisieren. Ja, das ist gerade mein neues
Surfbrett am Motorisieren. Oh, das ist spannend. Lass mich dann mal einziehen.
Keine Ahnung, ob es funktioniert.
Hey, ich würde mega gerne noch für dich beten, einfach, dass du heute Abend das kannst bringen, was dir auf dem Herz liegt und dass es vor allem auch darf bei uns ankommen. Jesus, ich danke dir für den Manuel und dass er heute Abend da ist. Ich danke dir für das, was du ihm aufs Herz gelegt hast und ich segne dich mit Vollmacht und Autorität im Namen von Jesus, dass deine Worte in unsere Herzen hineingesät werden und dass sie aufgehen dürfen und dass der Frucht entsteht. Amen.
Amen. Danke vielmals. Wow, so schön da zu sein. Sag mal zu deinem Nachbarn, hey, du scheinst so schön. Oh yes, ihr scheint und ihr seid auch schön. Amen zu dem, hey. So gut, sind die gut drauf jetzt Abend? Geht ihr gut? Sind ihr pumped? Ah, so gut. So ein Raum voller junger Leute, die einfach so gut aussehen und die so parat sind, ey. Das ist gut. Gute Ausgangslage. Ich habe euch eine kleine Story mitgebracht für den Anfang. Und zwar sind an einem Tag 2 Männer gestorben. Das eine war ein Busfahrer und das andere ein Pfarrer. Sie sind beide in den Himmel gekommen, sind dort herzlich willkommen geheissen worden. Und dann ist der Busfahrer so zu seinem Anwesen geführt worden von Petrus. Und Petrus hat gesagt, wow, herzlich willkommen da im Himmel. Jetzt zieh dir mal das hier. Was wir für dich für eine exquisite Lage haben. Weißt du, da wirklich die Villa, die Himmelsvilla auf Wolke 7 mit direkter Aussicht auf die Erde. Wow! Und ich hatte wirklich Infinity Pool und alles Wilde. Gell? Und der Pfarrer, er ist schon ein bisschen, okay, das ist mal ein guter Start. Hey. Wenn der Busfahrer schon so etwas überkommt, was kommt dann erst ich über. Und dann ist Petrus zu ihm gekommen und gesagt, hey, Pfarrer, super gemacht da unten. Komm doch mit, ich zeige dir auch gerade deine Wohnsituation. Und er hat ihn so ein bisschen runtergeführt, so ins Kellergeschoss und hat ihm dort eine kleine Einzimmerwohnung gezeigt. Er hat gesagt, hey, das ist es. Er so, okay, also, jetzt komme ich nicht ganz raus. Ich meine, der Busfahrer das und ich das. Wieso? Und der Petrus sagt ihm, ja, es ist so, wo du predigt hast, sind immer alle eingeschlafen, aber wo der Busfahrer Bus gefahren ist, haben immer alle gebetet. Come on, und mein Gebet für heute Abend ist, dass niemand einschläft, sondern dass wir wirklich ins Gebet treiben werden und eben in den Schein-Lifestyle reintreiben werden und nicht scheinheilig leben, sondern eben scheinheilig leben. Ja? Und so wirklich da dürfen reintauchen. Ich meine, Schein wissen wahrscheinlich die meisten jetzt, was es bedeutet. Das ist so richtig der Lifestyle, den wir uns sehen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. So ein ansteckender, scheinender, leuchtender Glaube zu leben. Und heilig bedeutet so viel wie abgesondert. Ja, heutzutage können wir vielleicht sagen, so ein bisschen abgespaced. Ja, ein bisschen übernatürlich. Ein bisschen von einer anderen Welt, aber gleich voll in dieser Welt. Und das wünsche ich mir. Und ich habe mir ganz etwas Spezielles ausgesucht für das. Und zwar eine Geschichte 850 vor Christus. Es geht um einen Mann und ich liebe seine Stories. Der war so ein Freak. Der Typ hat die craziesten Wunder erlebt. Ja? Zum Beispiel ist einmal eine Axt in einem Fluss versunken. Und der Typ ist voll in Panik gerade und ist zu dem Mann gekommen und hat gesagt, was sollen wir machen? Und er hat gesagt, ja, wo ist sie reingefallen? Er hat gesagt, dort. Dann hat er ein Steckchen abgebrochen, hat es reingerührt und die Axt ist aufgeschwommen. Ich meine, was für ein crazy Wunder, hat sie die Bibel geschafft, oder? Der Typ, der konnte Essen vermehren, schon im Alten Testament, für 100 Leute, so ein paar Brötchen, für 100 Leute, crazy. Und eins der wildesten Wunder, er hat ein Kind, das gestorben ist, hat er wieder lebendig gemacht. Und er hat es folgendermaßen gemacht, das Kind ist tot auf dem Bett gelegen und er ist aufs Truff gelegen und hat so sein Maul mit seinem Maul berührt und seine Hände mit seinen Händen. Voll crazy, voll detailliert beschrieben in der Bibel. Wenn du das heute würdest machen, du würdest jegliche Gesetze brechen, würdest dich übelst strafbar machen, aber er hat das Kind wieder zum Leben erweckt. Ey. Und der Typ möchte ich heute ein bisschen betrachten mit euch. Und ich glaube, es gibt so viele Punkte aus seinem Leben, wo, wenn wir die richtig checken, wenn wir die richtig verinnerlichen, hey, dann führt es uns in so einen Schein-Lifestyle rein. Wenn man nicht probiert, scheinheilig zu leben, so quasi einfach so zu leben, halt, ja, die Regeln erfüllen, so probieren zu leben, wie ein Christ halt sollte leben, das ist ein bisschen scheinheilig, oder? Aber wenn es scheinheilig ist, dann kommt es von innen nach außen. Und das ist mein Gebet, dass wir diese 6 Punkte aus dieser Geschichte können heute so richtig verinnerlichen und aus dem raus ganz natürlich der Schein-Lifestyle kommt. Sind ihr bereit? Sehr, so gut. Also, wir lesen nämlich im 2. Könige ab dem 5. Kapitel und dort ist wirklich etwas Crazy-mässiges passiert. Sein Name von dem Mann, den ich erzähle, ist nämlich Elisa gewesen. Und der Elisa hat sich durch all diese Wunder und so, hat er sich einen rechten Namen gemacht, aber er ist auch mega, mega unbeliebt geworden, weil er hat nämlich das feindliche Heer, wo Israel immer wieder angegriffen hat, hat er quasi verpetzt. Und er ist Prophet gewesen, das immer vorausgesehen, wo sie angreifen wollen, und hat das am König geflüstert. Und der hat natürlich, ist dann voll vorbereitet gewesen. Und darum sind das angreifende Heer, die Syrer, die sind sowas von hässig geworden auf den Elisa, haben ihn umbringen. Und sie haben das ganze Heer versammelt. Um ihn herum. Und jetzt stell dir das mal vor. Du schaust aus dem Fenster am Morgen und es ist eine riesige Armee versammelt. Und alle wollen nur eins. Dich umbringen. Crazy, oder? Der Typ ist aber voll nicht nervös geworden. Sein Diener aber schon. Der hat voll Panik geschoben und gesagt, Elisa, schau mal aus dem Fenster, ey, wir sind verloren, wir sind im Elend. Und Elisa hat gesagt, Gehasi, chills. Auf unserer Seite sind viel mehr. Und er hat für ihn gebetet und hat gesagt, oh Herr, bitte öffne doch ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Crazy, oder? Er plötzlich konnte so in die geistliche Welt hineinschauen und gesagt, okay, okay, auf unserer Seite sind wirklich mehr. Wir haben keinen Grund zum Angst haben, wir sind auf der Siegerseite. Und ich weiss nicht, in was für eine Situation du bist, aber ich möchte dir als ersten Punkt sagen, hey, wir sind auf der Siegerseite. Egal, wie gross deine Probleme sind, egal, wie auswegslos deine Situation scheint, auf deiner Seite sind wir. Und ich liebe es, auf der Siegerseite zu sein. Ich liebe es, zu wissen, dass wir werden triumphieren. Ja, momentan sieht es vielleicht nicht immer so aus, aber wir werden siegen. Und ich liebe das Lied, kennt ihr das? Not Today von Hillsong. Dort steht so, sag mal, hat der Feind Panik geschoben, wo du das Kreuz auf dich genommen hast, Jesus? Erzähl es mal. Hat Dunkelheit um Gnade gefleht, wo du den Grabstein weggeholt hast? Und es zeigt so etwas von unserer Ausgangslage, oder? Hey, Freunde, wir sind sowas von auf der Siegerseite. Und die Geschichte geht weiter. Das Volk, die Angreifer, die Syrer, die haben nämlich nicht Lug gelassen, oder? Trotz dem feurigen Heer haben sie wollen den Elisa umbringen. Aber er hat einfach gebetet und gesagt, oh Herr, mach sie doch alle blind. Und sie sind alle blind geworden. Stell dir mal das Wirrwarr vor. Ich liebe das Alte Testament, das ist so crazy stories. Und dann, was macht der Elisa? Er haut nicht ab, sondern er geht direkt auf sie zu und sagt, Entschuldigung, kann ich euch irgendwie helfen? Ich glaube, ich kenne den Mann, wo er hin möchte. Kommt, folgt mir, ich zeige es euch. Und er führt sie direkt in ihre verfeindete Stadt hier auf die Hauptstadt von Israel. Und dann betet er wieder, Herr, öffne ihnen die Augen. Und sie mit Schrecken stellen fest, oh mein Gott, wir sind fett im Elend, wir sind ausgeliefert unseren Feinden, zumindest in ihrer Hauptstadt hinein. Und sie hat gedacht, jetzt werden sie getötet. Das wäre auch die natürliche Folge gewesen. Das hat jeder normal logisch denkende Mensch gemacht. Aber, zweiter Punkt, unser Gott ist 180 Grad anders. Er ist manchmal nicht logisch, er ist manchmal nicht so menschlich denkend, sondern er ist übernatürlich. Und ich liebe das, dass er so anders funktioniert und sagt, hey, wisst ihr was? In dieser Welt ist es normal, dass wenn dich jemand verschlägt, dass du zurückschlägst. In dieser Welt ist es normal, dass alle ellbögeln und alle um ihr Recht kämpfen. Aber wir nicht. In dieser Welt ist es normal, dass wenn dich eins runterfaustet, dass du zurückfaustest. Aber ich sage, segnet die, die euch verfolgen. Liebet die, die schlecht über euch reden. Betet für eure Feinde. Das ist so 180 Grad anders. Das ist eine andere Dimension, das ist eine andere Welt. Und ich liebe das. Es ist so challenging. Das können wir gar nicht aus uns selber raus. Da brauchen wir wirklich den Geist Gottes. Ja, da brauchen wir seine Power. Und dann geht die Geschichte wieder weiter. Also erster Punkt, wir sind auf der Siegerseite. Zweiter Punkt, unser Gott ist so 180 Grad anders. Sie haben die Feinde nämlich dort nicht abgeschlachtet, sondern sie haben ihnen ein riesen Festmahl serviert und haben sie so richtig verwöhnt und haben sie einfach wieder ziehen lassen. Und was denkt ihr? Was haben die Syrer denn gemacht? Oh, okay, das sind jetzt unsere Freunde, denen machen wir nie wieder etwas. Denkst du, ein Vers weiter? Es ist crazy. Es ist wirklich crazy. 2. Könige 7, ab Vers 25, lesen wir, dass die Syrer im nächsten Vers die Stadt wieder angegriffen haben. Samaria. Und das Mal sind sie nicht in die Stadt vordrungen, sondern sie haben die Stadt belagert. Das heisst, man muss sich so vorstellen, die Stadt ist so innen drin, sind alle Wohnhäuser, alle Wohnungen gewesen, alle Leute haben drin gewohnt. Eine riesige fette Schutzmauer. Und aussen dran sind alle Felder gewesen, alle Quellen, alles Vieh. Und dort haben sie ihre Nahrungsmittelversorgung hergehabt. Und die Syrer sind einfach in einem sicheren Abstand dort gewesen, haben ihr Lager aufgeschlagen und haben einfach die Stadt belagert und haben sich alle Zeit von der Welt gelassen. Tage, Wochen, Monate. Was ist passiert? Die Samariter, also die in Samaria, die Israeliten, die haben einfach alle Tore geschlossen, dass niemand mehr rein- oder ausreden konnte. Durch das haben sie aber auch kein Essen mehr gehabt. Sie sind von ihrer Nahrungsmittelversorgung abgeschnitten gewesen. Und so lesen wir im Vers 25, in der eingeschlossenen Stadt brach eine große Hungersnot aus. Schließlich kostete ein Eselskopf 80 Silberstücke und für eine Handvoll Taubenmist musste man 5 Silberstücke bezahlen. What? Die Ernst Eselsköpfe verkauft? Also ich meine, in unserer Kultur ist das nicht so gang und gäbe, aber ich kann mir auch vorstellen, das schmeckt jetzt auch nicht in einer anderen Kultur mega fein, oder? Ein Eselskopf. Meine Güte. Und ich habe ausgerechnet, wie viel das die zahlt haben dafür. Für einen Eselskopf? Ein Jahresgehalt. Vielleicht heutzutage durchschnittlich 50.000, 60.000 Stutz für einen Eselskopf. Das sind schöne Eselsköpfe. Ja? Aber sie für eine Handvoll Tauben mischt, wissen Sie noch wie viel? Ein Monatslohn. Crazy. Also das ist wirklich erbärmlich gewesen, für was sie Geld ausgegeben haben, weil sie wirklich nichts mehr zu essen haben. Die sind fett im Elend gewesen. Viel tiefer kannst du nicht mehr sinken. Ja, die Hungersnot war prekär gewesen. Und es ist so weit gegangen, dass die eine Mutter zur anderen gekommen ist und gesagt hat, hey, wir haben nichts mehr zu essen, aber wir haben Kind. Komm, heute kochen wir deinen Sohn, morgen meinen. Und sie haben das gemacht. Hey, und der König hat sein Kleid verrissen und trotz allem hat der Elise aber seine Hoffnung nicht verloren. Er hat auch in dieser Stadt dort gewohnt. Aber das ist mein dritter Punkt. Hey, unsere Stadt ist wirklich fett im Elend. Da in Chur herrscht eine riesige Hungersnot. Ja, sichtbar. Nicht. Haben wir alles, oder? Wir sind eines der wohlhabendsten Länder. Wir haben quasi den Sechser im Lotto, dass wir da drin je geboren worden sind. Wir können uns alles leisten, was wir uns wünschen. Wir können jeden erdenklichen Beruf erlernen, den wir wollen. Uns steht die ganze Welt offen. Wir haben eigentlich alles. Aber die Not ist riesig. Einsamkeit ist die grösste Not eigentlich in unserem Land. Obwohl wir Möglichkeiten wie noch nie haben, um eigentlich miteinander Freundschaften zu pflegen. Ja? Ich habe gelesen, dass 3 Menschen sich pro Tag das Leben nehmen, in der Schweiz. 3 Menschen pro Tag. Das ist eine der höchsten Raten. In einem Land, das alles hat, was das Herz begehrt. Ich habe gelesen, dass über jedes 10. Baby wird abtrieben. Ja, und wir denken, hey, what, die fressen ihre Kinder, das ist ja unter aller Sau, würden wir nie machen, oder? Und bei uns wird jedes 10. Kind aus genauso egoistischen Gründen zum Teil abtrieben, ja? Und wir sehen einen riesen Hunger. Menschen sehnen sich nach Sinn, Menschen sehnen sich nach Anerkennung, Menschen sehnen sich nach Liebe und sie versuchen, das Loch zu stopfen durch Materialismus, durch irgendwelche oberflächliche Beziehungen und das wird nicht gefühlt irgendwie. Habe ich einmal so selber erlebt. Und die Story geht weiter. In dieser ausweglosen Situation hat es 4 Jungs gegeben. Die haben außerhalb der Stadt gewohnt. Sie waren die Ausgestoßenen. Sie hatten eine ansteckende Hautkrankheit. Lepra. Aussatz. Das waren die Ausgestoßenen, mit denen niemand etwas zu tun hat. Und sie hocken dort vor der Stadtmauer und sie sagen zueinander, hey, was sollen wir eigentlich noch da machen? Ja? Bleiben wir da, sterben wir, verhungern wir. Gehen wir in die Stadt, dort wollen sie uns nicht. Also, wieso nicht zu den Feinden überlaufen? Gesagt, getan. Und sie sind quasi ihr sicheres Todesurteil gelaufen. Wahrscheinlich mit mulmigem Gefühl. Und sie schleichen sich vielleicht da und haben vielleicht eine weiße Flagge oben und sagen, hey, uns will eh niemand, also wir sind ansteckend, also kommen uns nicht zu näher. Laufen in das feindliche Heerlager rein. Aber sie werden irgendwie nicht angegriffen. Vielleicht denken sie, ja, ist ein Hinterhalt oder was ist los? Aber sie werden einfach nicht angegriffen. Sie sehen keinen Mensch. Nutztiere sind dort. Es ist alles verstreut. Und sie merken, hey, das ist irgendwie etwas passiert. Gott hat nämlich in der Nacht hat er die Syrer, das feindliche Heer, ein Geräusch hören lassen, als würden sie angegriffen werden. Und sie sind Hals über Kopf, haben sie alles stehen und liegen lassen und sind um ihr Leben gerannt. Wieder so eine crazy Story, oder? Ja, ist aber übrigens auch vor 60 Jahren bei uns passiert, ja? Israel, wo der Staat neu gegründet worden ist, habe ich eine Zeugenaussage gelesen von wieder einem Syrer, wo damals, wo Israel gegründet worden ist, mit Panzer, die angegriffen haben. Und plötzlich haben sie so Geräusche gehört, als würden sie angegriffen werden von einem Riesen her. Und sie haben die Lücken aufgemacht von ihren Panzern und sind um ihr Leben gerannt. Und die Israeliten sind gekommen und haben leere Panzer vorgefunden. Ja, hey, das, was da im Alten Testament passiert, passiert auch heute bei uns. Crazy Story, oder? Und die 4 Aussetzungen. Hey, die gedacht, my goodness, wir sind im Schlaraffenland angekommen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist alles, was unser Herz begehrt. Und sie haben angefangen, ihre Bücher vollzuschlagen. Sie haben angefangen, ihnen fressen, was das Zeug gehalten hat. Und dann sind sie ins nächste Zelt und haben genau so reingehauen. Hey, wirklich, die haben gedacht, hey, so eine Chance kommt nicht wieder. Und dann, wo sie ihre Bücher voll hatten, haben sie angefangen, die kostbaren Kleider zusammentragen, haben angefangen, Löcher scharren und das verbuddeln. Und dann haben sie Gold gefunden, Silber gefunden. Wirklich, Schlaraffenland pur. Und das, Freunde, das ist mein 5. Punkt, ja. Oder sagen wir mein 4. Punkt, ja. Wir leben im Schlaraffenland. Wir leben im Schlaraffenland, ja, wirklich. Das ist crazy, was Gott uns alles geschenkt hat. Ich meine, wir sind vielleicht wirklich die Aussetzungen, oder? Und das ist der 4. Punkt. Wir haben nichts zu verlieren. Ja, wir sind eh schon ein bisschen ja, die Abgespaced, oder so, die Fischli, oder? Und früher haben wir gesagt, die Stündler, oder? Mit denen, wo niemand etwas zu tun hat. Wir sind ein bisschen anders, ja. Aber wir haben nichts zu verlieren, wie die 4 Aussetzungen. Und ich denke manchmal, who cares, was die anderen denken? Who cares, was die anderen über uns sagen? Und darum haben sie das Schlaraffenland gefunden, ja? Sie haben das Schlaraffenland gefunden, wie wir es heute im geistlichen Sinn haben. Hey, wir haben das gefunden, was unser Loch füllt. Wir haben einen Gott gefunden, der Schöpfer von Himmel und Erden ist, der unser Loch füllt. Nach Liebe, nach Anerkennung, wo uns jegliche erdenkliche Sünde vergibt. Wie krass ist das, oder? Wir haben Frieden mit dem, der all das geschaffen hat. Wir haben Beziehung mit dem, der für uns ist und das Beste für uns will. Wir haben ein Leben, das so voller Sinn ist. Wir sind nicht besser als die anderen, aber wir haben die Entdeckung von unserem Leben gemacht. Ich weiß nicht, sind wir begeistert über das? Sind wir pushed über dem? Sind wir wirklich in dem Stadium, wo wir sagen, oh yes, wir haben Schlaraffenland gefunden und das muss wirklich jeder davon hören. Ich weiss manchmal hier nicht, wohin mit dem, allem, oder? Was Gott uns so gut gibt. Das platzt ja schier, oder? Und ich probiere das manchmal einfach so Jesus zurückzugeben. Und letztens, als ich mit ihm spazieren mit Jesus, bin ich so auf einem Feldweg unterwegs gewesen. Und so denke ich, dass er sichtbar neben mir läuft. Das ist schon ein crazy Gedanke, oder? Und denke, wow, Jesus ist jetzt da. Crazy, er ist sichtbar, oder? Und dann redest du ganz anders mit ihm, als wenn du normal bettest, oder? Ich denke so, oh, was würde ich jetzt echt fragen? Oder was würde ich sagen? Und ich bin dort völlig geflasht und habe gesagt, oh, Jesus, ich danke dir so viel mal für deine Liebe und dass du mir alles vergibst und dass du für mich bist. Wie krass, dass du für mich bist. Ich bin ja voll nicht perfekt und so. Und dann habe ich gedacht, Jesus, ey, ich will das gerne weitergeben, die Liebe. Das ist ja, ich will doch kein Stausee sein für deine Liebe. Ich will wie ein Kanal sein und die weitergeben. Hast du mal eine gute Idee? Ich dachte, was kommt dich jetzt? Was hat Jesus für eine Idee? Und er weiß ja alles. Oder? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich am Nachmittag posten gehen sollte. Dann habe ich gesagt, ja Jesus, wäre es eine gute Idee, wenn ich dieser Person vor mir den Einkauf zahlen würde. Was fändest du dem? Was sagt er echt jetzt? Findet er das zu banal oder zu blöd oder so? Auf jeden Fall habe ich 2-3 Schritte weiter gemacht und dann, das ist mir vorher nachher nie mehr wieder passiert, finde ich auf dem Feldweg 20 Stutz am Boden liegen. Und ich denke, oh, come on, danke, Jesus, der Part ist cool. Und ich bin im Migros gegangen, habe eingekauft und dieser Person vor mir, habe einfach gesagt, ah, übrigens, das Teil, das Trennteil nehmen wir weg, ich lasse sie heute ein. Und die Frau, die hätte das Gesicht sehen sollen, das vergiss ich nie mehr, die ist aus all den Wolken gegangen und hat gesagt, nein, also, sie nehmen mich jetzt auf den Arm, oder? Nein, das ist mir jetzt also noch nie passiert. Wieso machen sie das? Und ich habe gesagt, Gott liebt mich, also probiere ich die Liebe weiterzugeben. Gott liebt sie. Und die völlig flasht, dort stehen geblieben. Ich habe gesagt, also das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Und so Fragen die Verkäuferin angeschaut. Es war so crazy gewesen. Und ich kann es euch nur weiterempfehlen. Macht das auch mal. Probiert es mal aus. Ja, könnt ihr am Kiosk machen. Dort ist es ein bisschen günstiger, ja. Oder Parkticket, noch günstiger, ja. Aber es hat einen Impact, wenn man probiert, auf ganz praktische Art und Weise die Liebe weiterzugeben. Weil wir leben im Schlaraffenland. Ja? Erstens, wir sind auf der Siegerseite. Zweitens, Gott ist 180 Grad anders. Drittens, unsere Stadt ist fett im Elend. Viertens, wir haben nichts zu verlieren. Und fünftens, wir leben im Schlaraffenland. Sind wir bereit für den letzten Punkt? Die vier Aussetzungen in dieser Story. Die sind dort, dass ich immer noch die Bücher am vollen Schlag an ihre Schätze vergabe und denke, sie können ihr Glück nicht fassen. Und dann sagt der eine zum anderen, du, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie sind zurückgegangen. Und sie haben die Stadt überzeugt. Sie haben es nicht im ersten Moment geglaubt. Zuerst haben sie gesagt, ja, das ist ein Hinterhalt. Aber sie haben sich überzeugen und haben gesagt, hey, okay, wir haben nichts mehr zu verlieren, wir müssen das ausprobieren. Und sie sind gekommen und haben selber mit ihren eigenen Augen, mit ihren eigenen Händen können fühlen und sich auch ihre Bücher vollschlagen und haben auch das Schlaraffenland entdeckt und haben auch können wirklich von dieser riesen Freudenbotschaft wirklich den Gewinn rausholen. Und das ist mein sechster und letzter Punkt, Freunde. Wir können unmöglich schweigen von dem, was Gott Gutes da hat, an uns und für uns und mit uns. Ja? Das ist zu gut, als dass wir es für uns behalten könnten. Das ist zu gut, als dass wir das Geheimnis daraus machen könnten. Es ist zu gut, als dass unser eigenes Gesicht in die Schade sein könnte, um irgendwie ein bisschen blöd dastehen oder dort belächeln zu uns. Oh, mega schlimm, oder? Who cares, was die Leute über uns denken? Aber sie müssen das Schlaraffenland auch unbedingt kennenlernen. Und ich, mit dieser Geschichte möchte ich schliessen, bin so verzweifelt gewesen, dass ich den Schein-Lifestyle nicht lebe. Dass ich so bequem bin. Dass ich so gechillt eigentlich in diesem Schlaraffenland sitze und denke, oh Jesus, du bist wunderbar zu mir. Du bist einfach der Hammer und mir geht es so gut. Und ich irgendwie Angst habe, was Leute über mich denken. Und denke, oh, aber ich kann doch nicht Leuten etwas sagen. Ich stackle doch. Und mir versagt die Stimme schon, wenn ich vor 3 Leuten einen Vortrag machen muss. Und wenn mich der Pastor vorgerufen hat in der Gemeinde, um einen Bibelvers vorzulesen, dann hat meine Stimme plötzlich versagt. Und ich habe mir anfangen zu brüllen und runtergehen und sagen, oh, Jesus, ich kann es nicht. Und jemand anders musste den Bibeltext fertig lesen. Wie peinlich ist das, oder? Riesen Schämmer. Und ich habe gesagt, Gott, ich mache alles für dich, aber nicht von Menschen reden. Sagen das nie. Es gibt so einen Alarm im Himmel, ja, wenn wir sagen, das nie. Gott liebt, sich einen Spass daraus zu machen und uns genau in das hineinzuführen und uns auch noch Freude dafür zu schenken. Ja. Also sagt, wenn ihr etwas wollt, dann sagt nie, Gott, das nie. Ja. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, Gott, ich lebe den Schein-Lifestyle nicht und ich habe so wenig Zeit mit dir und aus dieser Beziehung zu dir kommt doch all das. Also bin ich ins Internet gegangen, habe ich mir auf Ricardo eine Alphütte ersteigert für ein Wochenende. Einfach zum Zeit verbringen mit Gott. Und dann bin ich in dieser Alphütte gewesen, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Nadel. Und ich habe einfach Zeit mit Gott verbracht. Und es war so gut gewesen. Kann ich auch weiterempfehlen. Ja, es war der Wahnsinn gewesen, wirklich Zeit mit Gott dürfen zu verbringen. So einfach eins zu eins. Und niemand sieht es, niemand hört es. Und ich konnte laut in den Sternenhimmel rausbeten und sagen, Gott, ich bin so kein Licht. Bitte mach mich wieder zum Licht, auch an meinem Arbeitsplatz. Amen. Und ich bin heimgegangen von diesem Wochenende, richtig gepusht, richtig motiviert. Und als ich wieder an meinem Arbeitsplatz bin, habe ich eine Firma gearbeitet mit etwa 1000 Mitarbeitern. Ich habe keinen einzigen Christ gekannt. Und ich war am Programmieren und da tippt mir so mein Chef auf die Schulter. Er sagt, Manuel, ich habe etwas für dich. Und er war alles andere als Christ. Ja, er war der größte Absturz. Jedes Wochenende wirklich unter dem Tisch gelegen, so viel hat er getrunken. Und jedes Wochenende eine andere Frauengeschichte. Und er tippt mir so auf die Schulter und sagt, Manuel, bald ist Weihnachten. Ich möchte, dass wir dieses Jahr eine Weihnachtspredigt haben. Und ich möchte, dass du sie haltest. Ja? Das haben wir noch nie gehabt, ich weiß, aber das Jahr, da brauchen wir so etwas. Und wir müssen wirklich hören, was du glaubst. Nimm kein Blatt vom Maul, sondern predige Vollgas, was du glaubst. Ja, ich weiß, wir haben viele Moslems da, aber wirklich, wir müssen das hören, was du glaubst. Ey. Ist gut, kannst du das machen? Ja, darfst du wirklich auch ein bisschen, ja? Und ich dachte so, what? Das ist dein Ernst? Ich dachte, er verarscht mich, aber es war wirklich sein Ernst gewesen. Ich wusste, wow, okay. Das ist direkt die Auswirkung von dem Gebet vom Wochenende. Und ich habe mich so gut vorbereitet auf eine Message wie noch nie in meinem Leben. Ich habe gesagt, Gott, bitte brauch das. Von mir aus kann nachher eine Kündigung da sein. Und wahrscheinlich fällt es mir aus, aber ich will wirklich die Chance nutzen und so klar und deutlich, aber in Liebe, das erzählen, was du mir aufs Herz legst. Und dann ist der Abend gekommen, riesen Weihnachtsfeier. Alle versammelt, alle Mitarbeiter, ich mit Abstand der Jüngste, in der vordersten Reihe meine Chefin, wo mein Herz so pocht, ich wäre am liebsten rausgesäckelt. Und dann habe ich angefangen zu predigen und habe gesagt, wisst ihr, an Weihnachten ist Jesus als Baby auf die Welt gekommen. Aber Jesus wird wiederkommen, nicht als Baby, sondern als Herrscher. Und vor ihm wird sich jedes Knie beugen und jeder wird den Jesus anbeten. Und Freunde, lasst es uns bitte jetzt schon tun, bevor es zu spät ist. Und ich dachte, okay, jetzt kommen die Tomaten, jetzt kickt es mich dann raus. Jetzt habe ich meine Kündigung auf 100% sicher. Aber etwas ganz anderes ist passiert. Als ich fertig war, sind alle aufgestanden, haben applaudiert. Mein Chef ist vorgekommen, hat mich umarmt und hat gesagt, wow, Manuel, du bist wie ein Bruder für mich. Ja, bitte bet für mich, dein Gott soll mein Gott werden. Und ich dachte, what? Im Ernst, das ist der Gott, du hast gerade den Mann gebraucht, der nicht vor drei Leuten reden konnte. Im Ernst? Also wenn du mich kannst brauchen, wie viel mehr kannst du jeden von da innen brauchen, um ein Licht zu sein. Vielleicht musst du nicht vor deiner Schule oder vor deiner Firma predigen, aber Gott hat einen Plan, um durch dich zu leuchten und um durch dich Menschen zu ihm zu führen in das Schlaraffenland. Ich möchte uns alle dazu einladen, zum Aufstehen. Ich habe euch so ein Gebetskärtchen auf den Platz gelegt, wo eine mögliche Antwort ist auf das Angebot, wo Gott sagt, hey, ich möchte scheinen durch dich. Vielleicht kannst du einen kurzen Moment deine Augen schließen und dir vorstellen, dass Jesus sichtbar vor dir steht. Hast du das Bild? Er schaut dich liebend an, mit offenen Armen und sagt, darf ich kompromisslos durch dich scheinen? Darf ich dich mit meinem Geist erfüllen? Und so richtig, ohne Bedingungen, dich brauchen als mein Werkzeug zum Bau von meinem Reich, zu meiner Ehre? Was wäre deine Antwort? So wirklich kompromisslos, ohne Bedingungen, ohne sagen, das nie. Was wäre deine Antwort? Ich weiß nicht, ob du jetzt viel Ausreden oder Einwände hast, aber mir ist es jedes Mal so gegangen und mir geht es auch noch heute so, dass mir ganz viele Ausreden in den Sinn kommen und ich hasse das, ich will das nicht. Ich will bedingungslos, kompromisslos für Jesus leben und mich von ihm brauchen lassen. Und darum habe ich ein paar Ausreden von mir aufgeschrieben und Antworten aus der Bibel gesucht und ich möchte ihn noch vorlesen, bevor wir alle zusammen das Gebet können, zusammen von Herzen beten, wenn wir das wollen, ist freiwillig. Aber vielleicht hilft es dir. Und ich habe gesagt, Gott, ich habe so viele Einwände, warum du gerade mich nicht brauchen kannst. Und in der Bibel steht, kämpft nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Vorfahren. Diesen Krieg könnt ihr nicht gewinnen. Aber Gott, ich bin doch schwach. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Aber ich habe doch zu viele Fehler gemacht. Ich versichere euch, alles kann den Menschen vergeben werden. Aber Menschen werden mich doch belächeln. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern Gott. Aber ich kann doch nicht gut reden. Wer hat den Menschen einen Mund gegeben? Und wer ist es, der sie stumm oder taub, sehend oder blind macht? Das bin doch wohl ich, der Herr. Aber ich kann das doch nicht allein. Ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Welt. Aber das wird mir doch sicher schaden. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Besten. Aber ich sehe keinen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber ich habe doch nichts zum Geben. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aber die Hindernisse sind groß. Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Aber das geht doch nicht. Für Gott ist nichts unmöglich. Und so möchte ich dich einladen, wenn du es wirklich willst, nicht aus Gruppendruck, sondern wenn du von ganzem Herzen willst, dich von Jesus brauchen lassen und nur für ihn leben, dann lass uns das Gebet jetzt zusammen laut beten. Auf Achtung, fertig, los. Sind wir dabei? Achtung, fertig, los. Jesus Christus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes will ich auf dich hören und tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Amen.